Ich möchte noch mal den Vers oder die beiden Verse aus dem Hebräer 6 lesen, die wir mal hier begonnen haben zu betrachten oder die einzelnen Punkte daraus. Hebräer 6, 1 und 2. Und da steht ja, darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von Totenwerken und dem Glauben an Gott, mit der Lehre von Waschungen, von der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Und wir haben uns ja schon mal hier angeguckt, die Buße und den Glauben, und dann diesen Ausdruck hier angegangen, die eine Lehre von den Waschungen. Und da hängen wir heute immer noch. Es geht nämlich weiter mit den Waschungen. Und dazu lasst uns mal eine bekannte Bibelstelle lesen aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Und genau die Bibelstelle, an die jetzt die meisten denken, die lesen wir jetzt. Es ist interessant, in der Bibel zu beobachten, wenn es um die richtige Lehre geht, dann ist es immer Einzahl. Es ist immer eine Lehre. Die hat viele Aspekte, aber es ist eine Lehre. Die hängt zusammen. Das werden wir heute sehen. Im Grunde genommen wird es eigentlich fast dasselbe sein, wie wir beim letzten Mal beim Aussatz gesehen haben. Aber wir sind jetzt einen Schritt weiter. Und wenn es um falsche Lehren geht, ist es immer Mehrzahl. Es sind immer verschiedene Dinge, die hängen alle nicht miteinander zusammen. Das sind unterschiedliche Sachen. Aber bei der einen Lehre, die Gott gibt, geht es immer um dasselbe. Und jetzt lesen wir 1. Johannes 1, 6 bis 10. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm, also mit Gott, haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wir sehen hier eigentlich etwas Wunderbares. Jetzt, wenn wir diesen Weg uns nochmal vor Augen führen, den wir im Hebräer gelesen haben, dass erst Buße und Glaube kommt an Jesus Christus, der das vollkommene Opfer gebracht hat, der für die Sünden der Welt gestorben ist, der das Gericht Gottes getragen hat und uns Wiedergeburt geschenkt hat, dass wir ein neues Leben bekommen haben, dass wir gewaschen sind in Jesu Blut, dass wir jetzt zu denen gehören dürfen, die, wie es in der Offenbarung steht, das sind die, die ihre Kleider gewaschen haben in dem Blut des Lammes. Und Jesus ist das Lamm Gottes, das Opferlamm, der sich geopfert hat. Dann geht es hier weiter. Das ist das kleine, eigentlich in der Schule haben wir früher immer gesagt, das kleine Einmaleins, das ist das kleine Einmaleins des Glaubens. Das Blut Jesu Christi reinigt uns weiter. Und das ist das Wunderbare hier eigentlich, was hier steht. Das muss man sich einfach eigentlich mal klar machen. Das werden wir später in einem Kapitel im Alten Testament sehen, wie das abläuft. Hier steht, wenn wir im Licht wandeln, wenn wir ehrlich vor Gott stehen, wenn wir aufrichtig vor ihm sind und uns nicht einbilden, dass wir schon ganz gut sind. Wisst ihr, da war mal eine Konferenz, da kommt der Prediger nach vorne und sagt, wisst ihr, ich habe das jetzt mit dem alten Menschen, mit dem Adam, vollkommen begriffen. Ich sehe ihn seit Jahren nicht mehr. Und dann fangen die Brüder unten an zu tuscheln. Aber wir. Wir dürfen uns nicht einbilden, dass das mit der Sünde irgendwann aufhört. Das Problem ist vielleicht, wir tun sie vielleicht schon so gerne, dass wir es gar nicht mehr merken. Aber wenn wir ehrlich vor Gott sind, dann passiert etwas vollkommen automatisch. Das Blut Jesu Christi reinigt uns dauernd von jeder Beschmutzung. Dauernd. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Das ist etwas Wunderbares, etwas Kostbares. Ich glaube, jeder Gläubige, der hier sitzt, der ist vielleicht noch müde, weil es Sonntagmorgen ist. Ich bin auch müde und nicht so ganz fit und die Nasennebenhöhlen sitzen zu und ist alles nicht so hübsch. Aber da fängt das Herz an, sich zu freuen. So groß ist das Opfer. Und dann gehen wir hier mal einen Schritt weiter. Und dann steht hier in Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, wisst ihr, wenn uns bewusst wird, dass wir gesündigt haben, dass wir unseren Nächsten verletzt haben, dass wir ihn vielleicht angelogen haben oder sonst was wir getrieben haben, wenn uns das bewusst wird, dann sollen wir es ihm bekennen. Und dann haben wir hier eine wunderbare Verheißung. Er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und darauf können wir uns verlassen, wenn wir ehrlich vor Gott sind und wir gehen zu ihm hin und sagen, Herr, ich habe es schon wieder getan. Dann wird er uns vergeben. Da können wir uns sicher sein. Und wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Und hier deutet Johannes eine Dramatik an. Wenn wir das nicht tun, dann müssen wir uns überlegen, was wir dann machen. Wir erklären den lebendigen Gott, der nicht lügen kann, zum Lügner. Und jetzt lasst uns mal aufschlagen. Ein fantastisches, vielleicht auch ein etwas seltsam anmutendes Kapitel im 4. Mose, Kapitel 19. Ich war letztens bei meinen Eltern, über Weihnachten war es, und dann die kriegen irgendwie so eine Zeitschrift, die da dauernd über Israel berichten, und dann lese ich da gab es irgendwelche strengen Christen in den USA, die haben eine bestimmte Kuh gezüchtet. Da haben sich dann die religiösen Juden ganz besonders drüber gefreut in Israel, weil sie den Tempeldienst ja wieder gerne aufnehmen möchten, was Gott wahrscheinlich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Der wahre Tempel, das sind wir aus Juden und Heiden, die errettet worden sind. Aber sie brauchen dafür eine ganz bestimmte Kuh, damit dieser Dienst läuft. Und um diese komische Kuh werden wir uns heute mal Gedanken machen. Und wir lesen dieses Kapitel 4. Mose 19. Keine Sorge, es sind nur 22 Verse. Als ich früher in meiner Teenagerzeit dann so meine stille Zeit gemacht habe, das waren dann immer die guten Kapitel, weil die nicht so lang waren. Wenn es 30 Verse waren, war es doch ein bisschen anstrengend. Heute sind es nur 22 Verse. Aber sehen wir da mal rein, was da eigentlich passiert. Und denken wir immer dran, das Alte Testament ist das Bilderbuch Gottes zur Erlösung. Hier geht es nicht um seltsame Opferriten, sondern es geht eigentlich um ihn, um Jesus Christus, unseren Erlöser. Und wir lesen, 4. Mose 19. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach, dies ist eine Gesetzesbestimmung, die der Herr geboten hat, indem er sprach, sage den Kindern Israels, dass sie zu dir eine rote junge Kuh bringen, die makellos ist, kein Gebrechen an sich hat und auf die noch kein Joch gekommen ist, und ihr sollt sie dem Priester Eleasar geben, und er soll sie vor das Lager hinausführen, und man soll sie dort vor seinen Augen schächten. Danach soll Eleasar, der Priester, mit seinem Finger von ihrem Blut nehmen und von ihrem Blut siebenmal gegen die Vorderseite der Stiftshütte sprengen, und die junge Kuh soll er vor seinen Augen verbrennen lassen, ihre Haut und ihr Fleisch, dazu ihr Blut samt ihrem Mist soll man verbrennen. Und der Priester soll Zedernholz und Ysop und Karmesin nehmen und es mitten in das Feuer werfen, in dem die junge Kuh verbrannt wird. Und der Priester soll seine Kleider waschen und sein Leib im Wasser baden und danach ins Lager gehen, und der Priester soll unrein sein bis zum Abend. Ebenso soll der, welcher sie verbrannt hat, seine Kleider mit Wasser waschen und seinem Leib mit Wasser baden, und er soll unrein sein bis zum Abend. Und ein reiner Mann soll die Asche der jungen Kuh sammeln und außerhalb des Lagers an einen reinen Ort schütten, damit sie dort für die Gemeinde der Kinder Israels aufbewahrt wird, für das Reinigungswasser, denn es dient zur Entsündigung. Und der, welcher die Asche der jungen Kuh gesammelt hat, soll seine Kleider waschen und unrein sein bis zum Abend. Und dies soll eine ewige Ordnung sein für die Kinder Israels und für die Fremdlinge, die unter ihnen wohnen. Wer einen Toten anrührt, irgendeinen Leichnam eines Menschen, der bleibt 7 Tage lang unrein. Ein solcher soll sich mit diesem Reinigungswasser am 3. und am 7. Tag entsündigen. So wird er rein sein. Wenn er sich aber nicht am 3. und am 7. Tag entsündigt, so wird er nicht rein. Jeder, der einen Toten anrührt, der die Leiche irgendeines Menschen, der gestorben ist, und sich nicht entsündigen lassen will, der hat die Wohnung des Herrn verunreinigt. Ein solcher soll aus Israel ausgerottet werden, weil das Reinigungswasser nicht über ihn gesprengt worden ist und er bleibt unrein. Seine Unreinheit ist noch an ihm. Das ist das Gesetz, wenn ein Mensch im Zelt stirbt. Wenn das Zelt hineingeht und jeder, der im Zelt ist, soll 7 Tage lang unrein sein. Und jedes offene Gefäß, auf dem nicht ein Deckel festgebunden ist, ist unrein. Auch wer auf freiem Feld einen mit dem Schwert Erschlagenen anrührt, der sonst oder sonst einen Toten oder das Gebein eines Menschen oder ein Grab, der ist 7 Tage lang unrein. So sollen sie nun für den Unreinen von der Asche des zur Entsündigung Verbrannten nehmen und lebendiges Wasser darüber gießen in ein Gefäß. Und ein reiner Mann soll Ysop nehmen und ihn ins Wasser tunken und das Zelt besprengen und alle Gefäße und alle Personen darin, die darin sind, so auch den, der ein Totengebein oder einen Erschlagenen oder einen Toten oder ein Grab angerührt hat. Und der Reine soll den Unreinen besprengen am 3. Tag und am 7. Tag und ihn so am 7. Tag entsündigen. Und er soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, so wird er am Abend rein sein. Wenn aber jemand unrein ist und sich nicht entsündigen will, so soll er aus der Mitte der Gemeinde ausgerottet werden, denn er hat das Heiligtum des Herrn verunreinigt. Das Reinigungswasser ist nicht auf ihn gesprengt worden, darum ist er unrein. Und das soll ihnen eine ewige Ordnung sein. Derjenige aber, welcher mit dem Reinigungswasser besprengt hat, soll seine Kleider waschen. Wer das Reinigungswasser anrührt, der soll unrein sein bis zum Abend. Auch alles, was der Unreine anrührt, wird unrein werden. Und wer ihn anrührt, der soll unrein sein bis zum Abend. Ja, es ist manchmal anstrengend, es ist manchmal viel Wiederholung. Aber ich glaube, wenn wir hier durch sind, dann werden diese Wiederholungen kostbar werden. Und wir sehen hier, dass Gott zu Mose und Aaron sagt, dies ist eine Gesetzesbestimmung, die der Herr geboten hat. Gott legt fest, wie wir mit Beschmutzung umgehen. Und das ist wichtig. Er legt es fest. Dann gibt es keine andere Möglichkeit, rein zu werden. Wir können nicht einen eigenen Weg gehen. Ich kann nicht zu einem Priester gehen und der spricht mir dann Sündenvergebung zu. Das bringt nichts. Das kann nur Gott. Und er legt es so fest, dass es einen bestimmten Weg gibt und ein bestimmtes Mittel. Und das gilt dann. Und dann sehen wir hier etwas, dieses Sonderbare, eine rote junge Kuh. Habt ihr schon mal eine rote Kuh gesehen? Ist äußerst selten, äußerst selten. Und wenn sie dann auch makellos sein soll und ohne Gebrechen, dann wird es noch schwieriger. Wir kennen das ja vom letzten Mal, vielleicht noch vom Aussatz. Rot, da geht es immer um die Sünde. Und wir wissen, wer das Opfertier ist. Unser Opfertier ist der Herr Jesus selber. Und er trägt die Sünde auf sich ans Kreuz. Er hat deine und meine Sünde getragen. Er hat damals die Sünden getragen, die wir heute noch nicht mal begangen haben. Da hat er schon alles für bezahlt. Es ist schon alles fertig. Und er ist derjenige, der makellos ist. Der Jesus hat nicht gesündigt. Er war auch nicht wie wir unter dem Fluch der Sünde. Er hat sich freiwillig unter das Gesetz Moses begeben. Und ein Gesetz, wo Paulus später sagt, das ist ein Dienst des Todes, denn es kann keiner einhalten. Und Jakobus lehrt uns, wenn du nur an einer Sache dich versündigt hast, nur ein Gebot übertreten hast, du bist schon am ganzen Gesetz schuldig, du hast keine Chance. Wenn du die 10 Gebote halten willst und dadurch gerecht sein willst vor Gott und gut dastehen willst, du hast schon verloren, bevor du anfängst. Das geht nicht, auch wenn wir wiedergeboren sind. Wenn das der Weg sein soll, wie wir gerecht sein wollen, dann haben wir keine Chance. Wir schaffen es nicht. Der Jesus musste das nicht tun. Er wollte es freiwillig, hat sich unter dieses Gesetz gestellt, unter dieses Urteil für uns. Und ihr sollt sie dem Priester Eleasar geben und er soll sie vor das Lager hinausführen und man soll sie dort vor seinen Augen schächten. Das ist eine ziemlich brutale Tötungsart, denn beim Schächten wird dem Opferlamm oder der Opferkuh hier die Kehle durchgeschnitten und dann blutet sie aus. Meistens ist es sogar in Deutschland verboten. Das ist echt brutal. Und hier steht, es soll vor den Augen des Priesters geschehen. Wir wissen, wer unser hoher Priester ist. Im Hebräerbrief lesen wir das mehrfach. Unser Priester, unser hoher Priester ist Jesus selber. Er ist der hohe Priester und er gibt sich selber als diese rote junge Kuh hin. Wenn wir hier lesen, es geschieht vor den Augen des Priesters. Der Jesus hat alles bewusst durchlitten für uns. Als man ihm am Kreuz diesen Essig da geben wollte, dass er so ein bisschen betäubt wird und das nicht ganz so schlimm ist und es ein bisschen schneller geht, dann lehnt er es ab. Er hat die ganze Strafe Gottes, wie schrecklich sie war, für uns ganz bewusst durchlitten. Danach soll Eleasar, der Priester, mit seinem Finger von ihrem Blut nehmen. Das heißt, es wird angezeigt, ja, ich hab's getan. Und ich habe das Blut nötig. Ich habe mich versündigt, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe mich an Gott versündigt. Und deswegen taucht er seinen Finger ins Blut, er bekennt es. David sagt im Psalm 51 einmal, an dir allein habe ich gesündigt. Wisst ihr, Versündigung geschieht immer nur Gott gegenüber. Randbemerkung, ist nicht das Thema heute. Natürlich, wenn der Gläubige einen anderen Menschen verletzt, ist es schon gute Erziehung, ist egal, ob er gläubig ist oder nicht. Aber wenn der Gläubige jemanden verletzt hat, jemanden übel mitgespielt hat, ihn fertig gemacht hat, ihn angegriffen hat, über ihn schlecht geredet hat, dann geht er natürlich hin und bekennt das und bittet um Verzeihung. Wenn er ihm was weggenommen hat, dann erstattet er ihm das. Wenn er was kaputt gemacht hat, dann stellt er sich hin und sagt, ja, ich war das. Ich habe dein Auto auf dem Parkplatz beschädigt. Ich stehe dazu, ich zahle die Kosten. Ja, dann hoffentlich mit Versicherung, weil es sonst teuer wird, aber er steht dazu. Das ist aber nicht das Thema heute. Heute ist das Thema, dass ich das Gott bekennen muss. Dass ich mich vor ihm eingestehen muss, ja, ich habe gesündigt. Und das ist so schlimm, dass das Blut Jesu notwendig ist, mich wieder zu reinigen. Wisst ihr, was vor der Stiftshütte passiert? Da werden die Opfer gebracht, da werden die Opfertiere geschlachtet. Für gewöhnlich werden die Opfertiere vor der Stiftshütte am Eingang geschlachtet, am Altar. Ihr könnt mich gerne korrigieren, aber ich konnte jetzt auf die Schnelle nicht finden, dass ein anderes Tier außerhalb des Lagers geschlachtet wird. Immer wenn es um die Errettung an sich geht, in den Büchern Mose, dann wird das Opfertier vor der Stiftshütte geschlachtet. Hier wird es einmal außerhalb des Lagers geschlachtet. Und dann kommt erst das Blut vor die Stiftshütte und wird dahin gesprengt und sagt, hier habe ich die Erlösung. Der Jesus hat, als er in den Himmel aufgefahren ist, ist er in die richtige Stiftshütte gegangen, die im Himmel ist, ins Heiligtum und hat sein Blut dorthin gebracht, auf den Sühnedeckel. Und wir wissen aus dem Hebräerbrief, er selber ist unser Sühnedeckel. Das sind alles nur Bilder, die immer nur ihn, unseren großen Erlöser, beschreiben. Diese herrliche Erlösung. Und hier haben wir das einmal, es wird bekannt, ja, ich habe gesündigt. Ich habe es getan. Und das Blut Jesu ist nötig, dass es mich reinigt. Und die junge Kuh soll er vor seinen Augen verbrennen lassen. Ihre Haut und ihr Fleisch, dazu ihr Blut, samt ihrem Mist soll man verbrennen. Wisst ihr, als der Jesus am Kreuz hing, dann wurde er im Zorngericht Gottes regelrecht gebraten. Das Feuer ist immer das Gericht. Und hier verbrennt das Feuer wirklich alles. Die Haut, das Fleisch, das Blut, den Mist, alles wird verbrannt. Der Jesus hat die Strafe vollständig getragen. Das müssen wir überlegen. Wahrscheinlich war das Schlimmste am Kreuz nicht mal, dass ihn der Vater verlassen hat, sondern dass der Fürst des Lebens den Tod geschmeckt hat. Den wir schmecken mussten eigentlich. Und der Priester soll Zedernholz und Ysop und Karmesin nehmen und es mitten in das Feuer werfen, in dem die junge Kuh verbrannt wird. Jetzt kommen hier nochmal so ein paar seltsame Begriffe, aber ich denke, wer vor knapp einem Monat, als wir über den Aussatz gesprochen haben, der erinnert sich vielleicht, hat es vielleicht selber schon gelesen. Das Zedernholz zeigt uns das Kreuz Jesu und dass er genagelt wurde. Das ist für unsere Sündennatur gegeben. Damit wir Sieg haben können über die Sünde. Dass wir selbst uns für gekreuzigt halten. Und Ysop, das hatten wir damals, das ist dieses Kraut, das das Blut nicht gerinnen lässt. Das ist eine ewige, dauerhafte Reinigung. Die gilt, die steht fest. Lasst uns mal aufschlagen, Hebräer 10, Vers 12. Und da steht nämlich in Hebräer 10, ich lese mal von Vers 10 bis 12. Hebräer 10 von 10 bis 12. Aufgrund dieses Willens, das ist Gottes Wille, sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar. Das haben wir gerade gelesen. Die mussten dauernd die junge rote Kuh schlachten, damit sie wieder Reinigungswasser herstellen können, weil sie es wieder auf die anderen besprengen mussten. Das war irgendwann weg. Die mussten dauernd die ganzen Sündopfer und Sühnopfer und Brandopfer bringen und jedes Jahr der große Tag der Versöhnung. Immer Opfertiere, immer jedes Jahr das Passahlamm. Doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Es ist immer nur vorgeschattet. Er aber hat sich, Jesus, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Dieses Opfer gilt für immer, da können wir uns draufstellen, da können wir uns drauf verlassen. Wenn du Zweifel hast, dann geh ins Gebet und sag Gott, du hast gesagt in deinem Wort, dieses Opfer gilt für immer. Und ja, ich habe Zweifel. Aber ich greife hier zu, ich halte mich daran fest, dass es trotzdem stimmt. Selbst wenn ich Zweifel habe, aber es stimmt trotzdem. Ich klammer mich in letzter Verzweiflung daran fest, dass du eben doch recht hast und größer bist. Und auch wenn ich schon 100.000 Mal dasselbe verbrochen habe gegen dich, nachdem ich schon bekehrt war, dieses Opfer gilt trotzdem. Und jedes Mal, wenn wir ihm die Sünden bekennen, wird er uns reinigen. Da können wir uns drauf verlassen. So wie wir uns auf einen festen Boden stellen, wir haben ja hier nicht so das Problem mit Erdbeben. Wir sind einfach sicher, dass dieser Boden sicher ist. Da brechen wir nicht durch, da fallen wir nicht durch. Und hier können wir uns genauso auf diese Verheißung stellen. Die zerbricht nicht. Die ist sicherer als unsere Erde. Denn die wird vergehen, aber dieses Wort wird nicht vergehen. Und dann, das kennen wir auch noch vom letzten Mal, Karmesin. Dieser rote Farbstoff, der aus diesen roten Würmern gewonnen wird, rot ist die Sünde. Und es wird alles ins Feuer, in das Zorngericht Gottes geschmissen und für immer verbrannt. Und der Priester soll seine Kleider waschen und sein Leib im Wasser baden und danach ins Lager gehen. Der Priester soll unrein sein bis zum Abend. Hier sehen wir etwas, hier haben wir einen anderen Priester. Hier haben wir die zum heiligen Priestertum gehören, vorgeschattet. Das sind wir Gläubigen. Wir haben es nötig, uns ständig wieder reinigen zu lassen. Wir sehen später noch, welche Sachen das sein können. Aber es ist immer wieder nötig. Wir sollen ja nicht sagen, dass wir keine Sünde hätten. Denn die haben wir noch immer. Das wäre jetzt ein zweites Thema, wie ich mich gekreuzigt halte, mein Fleisch gekreuzigt halte, damit ich anfange, Sieg zu haben. Das ist ein anderes Thema. Ist auch wichtig. Heute ist dieses Thema wichtig. Und dann steht hier in Vers 9, und ein reiner Mann soll die Asche der jungen Kuh sammeln und außerhalb des Lagers an einen reinen Ort schütten, damit sie dort für die Gemeinde der Kinder Israels aufbewahrt wird, für das Reinigungswasser, denn es dient zur Entsündigung. Wisst ihr, was das bedeutet? Die Asche? Der Jesus hat alles vollständig vollbracht. Es ist alles vollbracht. Er hat alles getan. Wir haben eben den Hebräer gelesen. Er hat sich zur Rechten Gottes gesetzt, nachdem er alles getan hat. Nachdem er sich selbst ganz als Opfer dargebracht hat. Und hinsetzen tut man sich eigentlich nur, wenn man fertig ist. Das bedeutet, er hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Es ist alles fertig. Ich muss dazu auch keine Übungen mehr vollziehen oder sonst irgendwelche Dinge tun. Er hat alles vollbracht und ich kann alles von ihm erwarten. Und ich kann jedes Mal in der Erwartung zu Gott kommen, wenn ich ehrlich und zerknirscht zu ihm komme, weil ich mich schon wieder versündigt habe, dann kann ich es erwarten. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann können wir mal, in der Bibel könnte man mal nachlesen, wie forsch manchmal die Männer und Frauen Gottes ihm begegnen und sagen, aber hier steht es, du hast es gesagt. Ich habe mich letztens mal mit dem Propheten Elisa beschäftigt und der sagt ja auf die Frage Elias, was wünschst du dir denn von mir? Ich werde gleich in den Himmel genommen. Dann sagt er zu ihm, ich will, dass ich den zweifachen Anteil von deinem Geist bekomme. Der hat ein Mundwerk, oder? Der nimmt sich was raus. Und wisst ihr, was Gott tut? Er gibt dem Elia auf, sag ihm jetzt, wenn dein Mantel zurückfällt auf die Erde, dann hast du's. Und dann fällt der Mantel. Und Elisa geht da nicht weg und sagt, ah, das kann ja gar nicht sein. Nein, Elisa geht hin und greift sich den Mantel und legt ihn um sich. Er hüllt sich daran ein und dann geht er zurück zum Jordan. Sie sind ja über den Jordan gegangen für die Himmelfahrt. Dann geht er zurück und sagt, nimmt diesen Mantel wieder in die Hand und sagt, so wie, wenn das so ist, dann nehme ich jetzt diesen Mantel in Hand und schlag ihn aufs Wasser und es wird sich trennen und es passiert. Wisst ihr, was wir dürfen? Wir armen, elendigen Sünder aufgrund dieses Opfers. Wir können damit rechnen, dass es passiert bei dir und bei mir. Das hat er vollbracht. Dass er mir meine Sünden immer noch vergibt. Ich kann es von ihm erwarten. Er ist treu und gerecht, dass er es tut, auch wenn wir untreu werden. So gewaltig ist dieses Opfer. Und dann steht hier ja, es ist zur Entsündigung da, dieses Reinigungswasser. Wir sehen gleich, wie es entsteht. Es ist immer noch wichtig. Und nochmals, es ist auch nach unserer Bekehrung wichtig, dass wir uns reinigen lassen. Und die Brisanz, die werden wir gleich sehen, wie wichtig das eigentlich ist und wie dankbar wir sein können, dass wir das haben. Und dann steht hier ja noch weiter in Vers 10, und der, welcher die Asche der jungen Kuh gesammelt hat, das haben wir eben beim Priester auch gelesen, soll seine Kleider waschen und unrein sein bis zum Abend. Hier haben wir es wieder, der schon längst Gott dient. Und dies soll eine, soll seine Kleider waschen und unrein bis zum Abend. Moment, ich suche hier gerade ein bisschen verzweifelt diese Stelle. Ach, das kommt gleich im nächsten Vers, Vers 11. Wer ein, 10. Nein, habe ich mich hier so vertippt? Ah, ich hab's, Vers 12. Ein solcher soll sich mit diesem Reinigungswasser am dritten und am siebten Tag reinigen. Also der, der mit dem Toten in Verbindung gebracht wird. Am dritten und am siebten Tag entsündigen mit dem Reinigungswasser. So wird er rein sein. Wenn er sich, und dann weiter. Wisst ihr, was das heißt? Am dritten und am siebten Tag. Also erstmal legt Gott fest, er ist 7 Tage unrein. Was Unreinheit ist, legen nicht du und ich fest. Und das sehen wir heute in der abgefallenen Christenheit. Die legen, wollen festlegen, was moral ist und was nicht moral ist. Und wisst ihr, warum es nicht funktioniert? Weil wir so elendig verdorbene Sünder sind, die nichts anderes zu bieten haben als Unmoral. Das ist nicht mein Urteil, mein depressives Urteil. Das ist das Urteil der Bibel. Das ist das, was Gott gibt, was er über uns sagt. Und er alleine kann das festlegen. Er legt fest, was rein ist und was unrein ist. Er legt fest, was Sünde ist und was gut ist. Und er legt fest, was unmoralisch ist und was moralisch ist. Und dann am dritten und siebten Tag reinigen. Erst das drittens, da denken wir an den dreieinigen Gott. Er ist derjenige, der es tut. Nicht ich tue Bußübungen und dann wird mir vergeben. Sondern er ist es, der es tut. Ich kann nichts anderes tun, als zu ihm gehen und es annehmen. Das Einzige, was ich machen kann. Und das ist ja nicht mal ein Gang mit unseren Beinen, das ist das, was da drin im Herzen passiert. Das ist noch nicht mal ein Werk, das ich bewerkstellige mit meiner Kraft. Und sieben bedeutet, es passiert, wie Gott es will. Es gibt keinen anderen Weg, wie es Reinigung gibt. Und mal ganz ehrlich, das ist ja nicht der schwerste Weg, oder? Das Einzige, was daran schwer ist, ist wir mit unserem Stolz, die dann lieber es auf die eigene Kappe nehmen wollen oder so, was dafür gerade stehen wollen oder so. Aber wir hätten keine Chance. Und da lesen wir in Vers 13, hier geht's weiter. Jeder, der einen Toten anrührt, ach, das habe ich gar nicht gesagt. Wisst ihr, womit der Tod in Verbindung steht? Das ist Römer 6, 23. Der Sünde sollt, oder der Lohn für die Sünde, sagen wir mal, das Monatsgehalt für die Sünde, ist der Tod. Und hier steht, dass sind die toten Leichname im Bild für die Sünde. Und jetzt kommt der Moment, weißt du, wenn du nicht gläubig bist, dann gilt es, dass du erstmal überhaupt zu Gott kommst und umkehrst von deinem Weg. Und dann hast du erst Zugang, dass Gott dich reinigt und du nicht im ewigen Gericht verfällst. Wir Gläubigen jetzt wird die Sache echt ernst und jetzt wird sie wirklich dramatisch. Das, was wir im letzten Vers hatten im Johannesbrief, wir machen ihn zum Lügner. Hier sehen wir, welche Dramatik das annimmt. Jeder, der einen Toten anrührt, die Leiche irgendeines Menschen, der gestorben ist und sich nicht entsündigen will, der hat die Wohnung des Herrn verunreinigt. Ein solcher soll aus Israel ausgerottet werden, weil das Reinigungswasser nicht über ihn gesprengt worden ist. Der bleibt unrein, seine Unreinheit ist noch an ihm. Wisst ihr, als Erstes, was passiert? Wenn ich weiß, dass ich gesündigt habe, wisst ihr, wir sollten niemals tun wir das nicht, uns selbst auf Sünden untersuchen. Es hat eh keinen Wert, der Herr muss uns beurteilen. Er muss es zeigen, wie es uns geht. Aber wenn er uns das zeigt, da hast du gesündigt. Und ich bekenne es ihm nicht. Ich verdränge das oder ich finde es eigentlich okay und es macht vielleicht auch Spaß. Und es ist vielleicht auch einfacher in dieser Welt, wenn man es macht. Dann stoppt die Reinigung. Dann stoppt die dauerhafte Reinigung und meine Unreinheit klebt an mir. Und das Fatale ist, wenn ich hier hinkomme, dann gebe ich sie auch noch den anderen. Das ist das Schlimme, weil in dem Moment, das hatten wir mal im Epheser 4, funktioniert die Handreichung am Leib Christi nicht mehr. Dann habe ich den anderen nichts mehr zu sagen. Da kommt der Prediger auf die Kanzel, der hat eigentlich nichts zu sagen. Das ist alles hohles Geschwätz. Der benutzt es nicht mehr. Wenn ich mit den Geschwistern beim Kaffee ins Gespräch komme, dann ist es nicht mehr Christus, der mit uns die Gemeinschaft teilt. Dann ist es nur noch wir mit unserer Unreinheit. So dramatisch ist das. 2. Korinther 10, 12 und 21. Nee, ja. 2. Korinther 12, Entschuldigung. 2. Korinther 12. Und dann die Vers 20 und 21. Und in 2. Korinther 12, 20 und 21 steht, und das hatten wir hier auch mal zusammen, ihr merkt, es ist die eine Lehre. Es ist die eine Sache, dieses eine Opfer, um das es geht, und dasselbe Problem. Nach der Bekehrung. 2. Korinther 12, 20, 21. Denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche, und ihr könntet auch mich nicht so finden, wie ihr nicht wünscht. Und ihr könntet mich finden, wie ihr nicht wünscht. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen, sodass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben, wegen der Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. So, nochmals, hier schreibt der Paulus ja nicht an Ungläubige. Den sagt er das nicht. Zu den Ungläubigen, über die Ungläubigen schreibt er uns im Auftrag Gottes, die sollen wir annehmen. Und wenn wir die Gelegenheit sehen und merken, dann sagen wir ihnen das Evangelium. Dann sagen wir ihnen in aller Liebe, dass sie Sünder sind und Gott sie richten wird, aber dass Jesus ihre Rettung ist, die einzige. Aber jetzt schreibt er zu Gläubigen, seht ihr, was hier steht? Was bei uns Gläubigen los ist oder los sein kann? Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen. Und warum ist das da? Wegen der Unreinheit. Weil wir aufgehört haben, dann hinzugehen zum Herrn Jesus und sagen, ich hab's schon wieder getan. Ich habe mich versündigt, bitte reinige mich mit deinem Blut. Das sind die schlimmen Dinge, das sind die Verunreinigungen im Zelt, in der Gemeinde. Und das Bild, das Gott benutzt, ist, es ist wie, wenn man einen rituellen Unreinigen, einen Toten berührt. So schrecklich sind diese Dinge. Obwohl der Jesus uns davon gerettet hat. Und wenn wir das tun, ist es wieder dran, hinzugehen zum Herrn Jesus. Wenn man nicht Buße tut, wenn man sich das nicht eingesteht vor Gott, das wird auch nicht aufhören. Dann haben wir denselben Dreck und denselben Schmutz, den die Welt draußen hat, den haben wir bei uns. Das ist schlimm. Erzählte mein Bruder von einer Gemeinde, die hatten in ihrer Umgebung den Ruf, wie so gut sie sich streiten konnten. Aber welchen Ruf soll die Gemeinde haben? Wie gehen sie miteinander um? Sie lieben sich und sie haben Einigkeit. Und das ist genau das Gegenteil. Streit und Gerüchte und aufgeblasen sein und Unruhen ist genau das Gegenteil. Und das ist wichtig, dass wir uns reinigen lassen. Wisst ihr, das ist ja hier eine Reihenfolge, die er sagt, die nicht Buße getan haben wegen Unreinheit. Und die Folge davon ist dann irgendwann Unzucht, Ausschweifung. Wir dürfen uns nicht einbilden, wenn ich die Sünde rumliegen lasse und nicht zum Herrn bringe, dass ich den Status quo aufrechterhalten kann. Dass es einfach so weitergeht, ist kein Problem. Denn dann hat der Teufel noch viel mehr Angriffsflächen, die wir ihm einfach so bieten. Da sind wir wie Freiwild. Und dann lesen wir ja weiter ab Vers 14. Das ist das Gesetz, wenn ein Mensch im Zelt stirbt. Wenn das Zelt hineingeht und jeder, der im Zelt ist, soll 7 Tage lang unrein sein und jedes offene Gefäß, auf dem nicht ein Deckel festgebunden ist, ist unrein. Auch wer auf freiem Feld einen mit dem Schwert erschlagenen anrührt oder sonst einen Toten oder das Gebein eines Menschen oder ein Grab, der ist 7 Tage lang unrein. Hier sehen wir die verschiedenen Arten der Unreinheit. Und es sind zumindest drei, die er nennt. Schlagen wir doch mal auf diese Bibelstelle. Ich habe sie hier mehrfach eigentlich draufstehen. Wir kennen sie vom letzten Mal, Hebräer 9. Ich denke, das ist eine Bibelstelle. Wer die Bibel liebt und oft liest, der wird sich jetzt erinnern an diese Stelle. Hebräer 9, Vers 14. Wir lesen Vers 13 dazu, dann sehen wir, dass das hier zusammengehört, 4. Mose 19 und diese Hebräerstelle. Hebräer 9, 13, 14. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches, alter Bund. Die Sünden sind nur zugedeckt. Aber in Christus passiert es jetzt. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Wisst ihr, es ist eine faszinierende Sache, das Gewissen, dieses Organ, das wir nicht röntgen können und das uns richtig den Tag vermiesen kann, wenn wir uns versündigt haben, wenn es funktioniert. Aber auch dieses Gewissen muss geschult sein. Das kann man auch verdrehen und verdrillen. Schreibt Paulus an die Korinther, er sagt, eigentlich müsst ihr kein schlechtes Gewissen haben, wenn ein Götzenopfer Fleisch ist, wenn Essen irgendeinem Götzen geweiht ist, einem mythologischen Figur oder sowas. Das Essen verunreinigt euch nicht. Das sagt der Jesus ja auch zu den strenggläubigen Juden, die seine Jünger wieder angreifen. Er sagt zu den Jüngern, das macht euch nicht unrein, wenn ihr unreine Speise ist, aber das, was rauskommt, das macht euch unrein. Und dann geht der Gläubige mit seinem schlechten Gewissen und macht trotzdem das, wo er eigentlich ein schlechtes Gewissen hat. Dann hat er ein schlechtes Gewissen hinterher. Und auch das müssen wir reinigen lassen, denn das wird uns hindern und im Weg stehen für unsere Aufgabe im Reich Gottes, die wir tun sollen. Dann kommen die Unruhen in der Gemeinde, dann kommt die Selbstsucht, dann haben wir das ganze Einfallstor fertig. Manchmal haben wir auch zu Recht ein schlechtes Gewissen, müssen wir uns auch reinigen lassen. Dann müssen wir auch die Vergebung annehmen und uns dann draufstellen, dass das schlechte Gewissen dann nicht mehr gilt. Und so verdrillen können wir unser Gewissen, dass wir zum Herrn Jesus gehen. Er vergibt uns, wir gehen auch zu dem Nächsten, dem wir wehgetan haben, und der vergibt uns auch. Und wir haben dann 3 Tage lang immer noch, ach, so schlecht, es geht, ich war so schlecht. Nein, der Jesus reinigt auch das Gewissen mit seinem Blut, dass es gut sein darf. Da können wir uns drauf verlassen. Und dann passiert das auch. Jakobus 1, 27. Da lesen wir, was er, in dieser Übersetzung heißt es Frömmigkeit, was Gott unter Frömmigkeit versteht. Und nicht, was man in der Welt unter Frömmigkeit versteht oder wir Menschen manchmal annehmen. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Wisst ihr, das sind wir die Gefäße mit oder ohne Deckel. Gilt sich auch manchmal einfach von der Welt abzusondern. Wir können nicht raus aus der Welt. Wir sollen ja auch gar nicht raus. Wir sollen ja zu den Menschen hin, zu unseren Nächsten. Der eine hat Berufung, auf die Straße jeden Tag zu gehen. Der andere ist vielleicht so wie ich. Ich laue auf jede Möglichkeit, wo ich einmal was sagen kann. Und dann bin ich noch zu feig, es zu sagen. Und dann einmal klappt's. Und dann denkst du, eigentlich war es schlecht. Aber er macht's gut. Aber wenn wir in dieser Welt leben, erinnern wir uns mal an Johannes 13. Der Jesus wäscht den Jüngern die Füße und Petrus will ja gar nicht. Er kriegt auf einmal schlechtes Gewissen. Er ist doch der Meister, da läuft doch was schief. Und Jesus sagt zu ihm, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Teil von mir. Petrus, ach, da liebt man ihn doch wieder. Dann sollst du alles waschen. Dann will ich alles, dann will ich den zweifachen Geist des Elias, dann will ich das alles. Und dann sagt er zu ihm, du bist doch schon längst gebadet, um des Wortes willen. Erinnern wir uns, das Wasserbad im Wort, bei der Wiedergeburt. Der Jesus selbst, das Wort, ergibt uns ein neues Leben. Aber jetzt ist es wichtig, dass die Füße gewaschen werden. Die Füße haben den Kontakt mit dem Erdboden. 1. Mose 3. Der Erdboden ist verflucht. Da wachsen Dornen und Disteln drauf. Das ist ein Bild für die Sünde. Die Füße haben ständig Kontakt. Wenn wir in dieser Welt unterwegs sind, haben wir ständig Kontakt mit Sünde und Beschmutzung. Und du weißt ganz genau, was ich meine, was in deinem Alltag los ist, wo du auf Arbeit bist oder sonst wo bist. Wo du ständig mit dem Schmutz der Kollegen und anderer Leute, mit denen du zusammenarbeitest, in Kontakt kommst. Wisst ihr, wir sind ja Genies, wir Gläubigen. Wir kriegen es ja manchmal echt hin. Wir holen uns das alles noch nach Hause und dann konsumieren wir das auch noch alles fleißig. Wisst ihr, ich bin ehrlich froh, dass wir in einer Gemeinde sind, wo wir keine Regeln aufstellen. Bitte nicht falsch verstehen. Ihr könnt Gerätschaften haben zu Hause, was ihr wollt, das interessiert mich nicht. Aber passt auf, was ihr mit den Medien macht. Und das ist nicht nur wichtig für die jungen Leute. Ich sag mal was, da könnt ihr mich für steinigen, aber es ist mir mittlerweile egal. Manchmal müssen wir so ein Zeug wie Harry Potter und Herr der Ringe einfach rausschmeißen. Das ist Okkultismus. Okay, gut, es sind Legenden über Okkultismus. Stellt euch mal vor, da ist ein Sohn, der hat seinen Vater im Krieg verloren. Der ist auf eine Tretmine getreten und der hat ihn zerfetzt, dass er tot ist. Wird der sich zu Hause eine Tretmine, die gesichert ist natürlich, auf seinen Kaminsims stellen und sich daran freuen, wie hübsch die aussieht? Das macht er doch im Leben nicht. Er hat seinen Vater zerfetzt, dass er tot ist. Und dafür starb der Jesus und wir holen uns das alles fleißig und noch und nöcher und merken gar nicht, wie es uns beschmutzt. Und dann schlagen wir nochmal 2 Seiten zurück auf unsere Bibelstelle im Hebräer 9. 13 oder nur Vers 14 jetzt. Kommen wir jetzt mal zu dem Opfer Jesu. Und da steht ja, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch einen ewigen Geist als makelloses Opfer Gott dargebracht hat. Das ist das Reinigungswasser. Und wenn das Wasser auf die Asche kommt, wenn der Heilige Geist es nimmt und bei uns anwendet, dann müssen wir nicht Angst haben, dass wir Beschmutzung kriegen. Wir müssen nur ein schlechtes Gewissen kriegen, wenn wir sie reinlassen. Und wir müssen keine Angst haben, wenn wir hingehen und sagen, Herr, ich schmeiß es raus. Ich bekenne dir jetzt meine Sünden und meine Lauheiten und meine, wie ich lendenlahm bin und es nicht hinkriege und einfach nicht mich darauf verlasse, dass das, was du gesagt hast, wirkt und ich nur dich alleine brauche, nur der Herr Jesus, und ich erwarte alles von ihm und ich kann auch das, was vielleicht mein Hobby ist, auch sein lassen, weil ich weiß, er wird meine Bedürfnisse stillen. Er wird sie stillen. Und dann kann ich das Hobby sogar sein lassen. Das vielleicht auch wichtig ist, wisst ihr, wenn du joggen gehst, dann geh doch joggen. Ihr wisst, was ich meine. Aber wenn mein Hobby mir zur Gefahr wird, dann muss ich keine Angst haben, es zu lassen. Er wird meine Bedürfnisse stillen. Und das ist dieses gewaltige Opfer, das dann in uns wirkt. Wisst ihr, wenn das bezahlt ist, wenn die Sünden bezahlt sind, dann kann ich ruhig werden. Dann habe ich alles, was ich brauche. Kann das Leben kaputt gehen, da kann nochmal so ein Corona-Dings kommen, es tut mir alles nicht mehr weh. Es tut mir vielleicht dann um die Menschen weh um mich herum, aber mir tut es nicht mehr weh, weil ich das habe, was ich wirklich brauche und das hält in Ewigkeit. Und dann sehen wir in Vers 20 sogar in unserem 4. Mose 19, wie schlimm das ist, wenn Entsündigung nicht passiert. 4. Mose 19, 20. Wenn aber jemand unrein ist und sich nicht entsündigen will, so soll er aus der Mitte der Gemeinde ausgerottet werden. Wisst ihr, was passiert? Wenn ich mich nicht reinigen lasse, dann geschieht die Gemeinschaft aus dem 1. Johannes 1 nicht mehr. Dann können wir formal alles organisieren hier. Dann können wir den besten Kaffee trinken und den besten Prediger einladen. Da können wir Seelsorge treiben, was wir wollen. Aber wenn der eine nicht gereinigt werden will, es hilft alles nichts. Diese Gemeinschaft können wir nicht organisieren, diese Gemeinschaft mit Gott, in dem ja die Gemeinschaft untereinander der Gläubigen passiert, die können wir nicht organisieren. Aber in dem Moment, wo du und ich, wo wir uns reinigen lassen, geschieht sie. Und das ist eine kostbare Gemeinschaft. Das ist das, was die Welt nicht kennt. Und das ist, was sie sehen sollte, wenn sie hier von außen auf uns drauf guckt und uns sieht. Guck dir mal an, wie die zusammenhängen. Völlig chaotische Menschen, der eine kommt daher und der andere hat sein Leben so gelebt und hat die Erfahrung gemacht. Und irgendwie hängen die alle miteinander zusammen in Liebe. Und irgendwie können die einen Weg gehen. Und das ist, dass wir nicht immer einer Meinung sind, das ist klar. Es kann auch 20 Jahre dauern, bis wir irgendwas einer Meinung sind. Aber hier ist das Opfer, auf das wir uns konzentrieren. Und da sind wir uns einig. Da müssen sich die Gläubigen einig sein. Und dann gibt der Herr den Rest. Der vorletzte Vers, Offenbarung 21, 27, würde nicht ganz so drüber auseinandergehen. Und jetzt kommt der kostbare Ausblick. Offenbarung 21, und der fleißige Bibelleser weiß sofort, was hier los ist, das neue Jerusalem im Himmel. Und da steht in Vers 27, Offenbarung 21, 27. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lammes, des Lebens des Lammes. Und da sind wir den ganzen Dreck endlich los. Und da macht es uns nichts mehr zu schaffen. Und deswegen die letzte Bibelstelle, 2. Petrus 3, 13, 14. Und damit schließen wir dann endlich. 2. Petrus 3, 13 und 14. Und da steht eigentlich genau das, was wir eben gelesen haben. Aber was die Folge davon ist: Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wir schlagen uns hier mit den ganzen Ungerechtigkeiten von uns und von der Welt drum und das, was der antichristliche Geist alles treibt, wir sind fertig und müde. Aber wenn es neue Himmel gibt und eine neue Erde, von der wir eben gelesen haben, wo wir keine Last mehr mit der Unreinheit sind, wo dieses lästige Problem endlich weg ist für immer. Dann steht hier, darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Darum lasst uns das jetzt tun. Lasst uns jetzt nach Hause gehen und immer diese Reinigung suchen und immer ehrlich vor unserem Gott stehen bleiben, damit die Dauerreinigung immer läuft, dass hier Gemeinschaft entsteht und bestehen bleibt. Und dass uns das alles um uns herum nicht mehr ganz kaputt macht. Mit der Hoffnung, irgendwann kommen wir Gläubigen in diese Stadt, wo das alles nicht mehr das Problem ist, wo alles aufgehört hat. Amen.